Ja, danke Sandra. Du hast ja auch einen wichtigen Punkt schon angesprochen, auf den ich jetzt in der Predigt gleich kommen möchte. Schön, wenn du Deutsch lernst durch das Wort Gottes. Das ist wirklich sehr klug, sehr weise. Und darum geht es dann auch in der Predigt. Ich möchte aber bitten, bevor ich mit euch im Wort Gottes lese, dass wir nochmal aufstehen zum Gebet. Wir wollen auch dafür beten. Ja, Herr Jesus Christus, du hast uns in der Welt gelassen, damit wir Zeugen sind von dir, damit wir wie eine Stadt auf dem Felsen auch Licht geben denen, die dich noch nicht kennen, damit du in uns leben kannst und andere Menschen es sehen und ergreifen können. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir auch wirkliche Jünger sind, da wo du uns hingestellt hast, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf, in Schule, in Gemeinde, überall da, wo wir uns befinden, wollen wir deine Jünger sein und wollen uns nach dem auch ausrichten, was du in deinem Wort sagst. Und Herr, es ist nicht leicht, in dieser Welt zu bestehen. Du selbst sagst ja in deinem Wort, dass der, dem Weisheit mangelt, dass er dich bitten darf und bitten soll, weil du ja nichts vorhältst, keine Vorhaltungen machst, sondern gerne deine Weisheit von oben gibst. Das schenk auch heute an diesem Morgen. Und danke, dass du in uns lebst, dass du uns nahe bist und dass du das Beste auch mit uns vorhast. Amen. Ja. Ja, Sandra hat schon etwas gesagt, wie wir leben sollen, dass uns Gott auch beschützen muss vor Nachstellungen, vor Verleumdungen, so sagt es auch der Psalm 91. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Sonntagen ja weiter gelesen in der Apostelgeschichte, die Lukas uns hinterlassen hat. Und dort haben wir ein besonderes Beispiel, nämlich den Apostel Paulus. Es ist nicht allein er, natürlich hat er auch Begleiter gehabt, natürlich war er nicht alleine, sondern im Team unterwegs. Aber wir können sicherlich auch von ihm ganz besonders lernen, wie wir uns verhalten sollen. Und für heute, für diesen Sonntag, wollen wir betrachten, wie wir einmal klug sein können wie die Schlangen, aber auch ohne falsch wie die Tauben. Ja, wenn wir nämlich auf den Herrn Jesus hören, was er uns sagt in Matthäus 10, Vers 16, dann steht dort geschrieben: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wer eine Gemeindebibel hat, der findet das auf Seite 1002. So wird es auch immer sein, bei jedem Bibelvers habe ich die Seitenzahl mit angegeben. Trifft natürlich nur auf die Gemeindebibel zu. Ja, Merkmale eines Jüngers, was bedeutet das? Was ist klug sein wie die Schlangen? Die Schlange ist ja bei uns erst einmal oft negativ belegt, die wir die Bibel lesen, aber hier meint es der Herr Jesus, denke ich, doch anders. Und ich habe versucht, mal Worte auch zu nehmen, die fast das Gleiche bedeuten wie klug sein oder klug. Man könnte auch sagen, es ist vernünftig. Es bedeutet, verständig oder weise zu sein. Ich glaube, dann können wir das verstehen. Es heißt nicht, dass man sich irgendwie durchschlängelt. Es heißt einfach, angemessen zu reagieren. Die Hilfen, die Handreichungen Gottes in Anspruch zu nehmen. Deswegen habe ich versucht, es mal so zu formulieren. Klug sein bedeutet, das zu benutzen, was Gott uns zu einem gottgefälligen Leben gegeben hat. Und ich glaube, das braucht jeder von uns, der als Christ die Merkmale eines Jüngers nach außen weitergeben möchte, der klug sein möchte. Wir müssen das benutzen, was Gott uns auch gegeben hat, um ihm zu gefallen. Ja, Merkmale eines Jüngers ist nicht nur eben die Klugheit, sondern es bedeutet auch, ohne falsch zu sein, wie die Tauben. Bei Tauben denken wir nicht so sehr an das Negative, manche vielleicht doch, das, was sie überlassen, aber grundsätzlich ist ja für uns der Begriff etwas Positives. Was könnte denn ein anderer Ausdruck sein für ohne falsch? Und das ist auch übersetzungsabhängig. Hier wieder einige Worte, die in etwa das Gleiche umschreiben. Es heißt unverdorben, unvermischt. Es ist einfältig. Es bedeutet, eine Sache im Auge haben, sich auf ein Ziel zu konzentrieren. Und deswegen auch versuche ich das dann so zu lesen, ohne falsch sein. Es bedeutet, auf den Herrn und sein Wort ausgerichtet zu sein. Das haben wir nötig, und wenn ihr mal nachdenkt in den letzten Predigten, wie oft konnten wir das finden und welches Vorbild sind mir und ich denke auch dir da die ersten Christen, wie waren sie ausgerichtet auf Gott und sein Wort? Wenn wir an den Petrus denken, als er zu Pfingsten gepredigt hat und 3000 Menschen zum Glauben kamen, wenn wir da mal es mitverfolgt haben, wie hat er doch vom Wort Gottes her gesprochen? Er hat also nicht irgendetwas Tolles hingehalten, er hatte noch keinen Beamer, denke ich mal. Nein, er hat vom Wort Gottes her erklärt, was die Situation hier ist, also was es bedeutet, dass Menschen in anderen Sprachen reden konnten. Oder nehmen wir ein zweites Beispiel. Als es eben das Problem gab, müssen die Gläubigen aus den Heiden beschnitten werden. Da haben sich damals die angesehensten Gläubigen, die Apostel, die Ältesten und andere, haben sich in Jerusalem getroffen, um diese Frage zu beantworten. Und interessant ist, als der Letzte zu dem Thema spricht und kurz bevor sie sich entschieden haben, als Jakobus also gesprochen hat, da hat er mit dem Wort Gottes begonnen. Sie gingen vom Wort Gottes aus. So sollte es bei uns sein. Ein kluger Jünger, einer der weise ist, der sich auf ein Ziel konzentriert, schaut auf das Wort Gottes. Ja, heute haben wir Paulus im Blick. Und Paulus, er war in Jerusalem und er überbrachte eine Hilfsgabe an die armen Gläubigen in Jerusalem und Judäa. Und jetzt greife ich eben das auf, was bei der letzten Predigt über den Abschnitt gesagt wurde. Paulus war hier im Tempel drinnen. Er hat sich nach jüdischem Gesetz einer Reinigungssitte unterzogen. Ihr seht hier also eigentlich nicht Jerusalem, man müsste genauer sagen, der Tempelberg ist es. Und dieses Gebäude da im Vordergrund, in der Mitte ungefähr des Bildes, das ist der Tempel mit dem Vorhof von außen nochmal abgegrenzt, mit der Mauer, wo die Heiden nicht hinein durften. Ja, und Paulus wurde in der Stadt gesehen mit Trophimus, einem Gläubigen aus Ephesus. Und da war es so, dass einige jüdische Menschen dachten, Paulus, von dem haben wir schon gehört, der predigt wohl Abfall gegen das Gesetz Mose, und da ist ein Heide mit ihm in Jerusalem unterwegs, der hat ihn sogar in den Tempel hineingenommen, verbotenerweise. Und dann gab es einen Tumult, einen richtigen Aufstand. Sie eiferten für das Gesetz, diese Menschen, und sie haben Paulus zur Rechenschaft gezogen, sie haben ihn geschlagen und hätten ihn vielleicht sogar totgeschlagen, wenn nicht dieses Aufwiegeln, dieser Tumult dem römischen Kommandanten gemeldet worden wäre und er dann eingeschritten hätte. Und Paulus beginnt jetzt im Kapitel 22 eine Rede. In Kapitel 22 beginnt er so: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Also Paulus verteidigt sich quasi gegen seine Ankläger. Denn es war ihm möglich geworden, durch das Eingreifen der römischen Soldaten und dieses Kommandanten, dass er sprechen durfte. Und das hat zu tun auch mit uns. Manchmal kommen wir vielleicht gar nicht in die Situation hinein, dass wir sagen, jetzt geben wir mal Zeugnis. Wir haben es vielleicht getan. Manchmal werden wir angegriffen. Und Petrus sagt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der Rechenschaft fordert von euch, von der Hoffnung, die in euch ist. Das ist das Merkmal eines klugen, eines weisen Jüngers. Jederzeit bereit sein, wenn wir uns verantworten oder, wie es hier heißt, verteidigen sollen, griechisch heißt das Apologie, dann sollen wir bereit sein. Ja, Paulus hat begonnen mit seiner Rede, die Leute hörten ihm zu, das war schon erstaunlich, bis zu einem Punkt. Paulus konnte von seiner Bekehrung erzählen, Paulus konnte auch erzählen, welchen Auftrag er von Gott bekommen hat, aber ab einem bestimmten Punkt wollten die Leute nicht mehr zuhören. Und das haben wir auch gehört. Nämlich als Paulus ihnen sagte, Gott hat mich beauftragt, zu den Heiden, zu den Nationen zu gehen. Mit dem Evangelium. Und das war die Reaktion. Ihr seht es hier an der Wand. Da heißt es, als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, ja, was machte dann der Befehlshaber? Da ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl ihn, unter Geiselhieben zu verhören. Ja, das Warum wird uns dann gleich im nächsten erklärt, um zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine solche Situation durchgemacht habt, dass ihr einfach nichts mehr sagen konntet, weil die Leute so laut geworden sind, so geschrien haben, ein solcher Aufstand ausgebrochen ist. Die Motive, die werden uns auch im Wort Gottes erklärt. Was war das Motiv der Leute? Warum konnten sie ihm nur bis zu diesem Punkt zuhören? Und wenn wir klug und weise sind, lernen wir das. Was wollte der Jude auf keinen Fall? Was wollte der fromme Israelit nicht? Er wollte natürlich, dass Gottes Gnade ihn begünstigt. Dass Gott sich ihm zuwendet. Er war stolz auf seine Nation. Er war stolz auf den Vorrang, den er vor Gott bekommen hatte. Und wehe, ist es einer gekommen, der zu ihm gesagt hat, jetzt wird es anders. Jetzt bekommen auch andere von Gott Gnade. Mit einem Wort zusammengefasst, es war Neid. Das ist auch die Frage an uns. Wo ist bei uns persönlich Neid? Das ist einmal in uns, aber auch, wo merken wir, dass Menschen, die uns angreifen, die uns feindlich gesinnt sind, dass sie getrieben sind von Neid. Ich glaube, wenn Gott uns da Augen schenkt, Aufmerksamkeit schenkt, werden wir auch das erfahren, wenn wir die Merkmale eines Jüngers zeigen, wenn wir klar erkennbar sind, dass wir mit Gott leben. Ja, die Menschen waren neidisch. Vielleicht, dass wir uns mal vorstellen können, wo wir uns befinden. Jerusalem zur Zeit Jesus sah ungefähr so aus, Jetzt stehe ich etwas näher als ihr. Vielleicht könnt ihr aber unten diesen gelben Kasten, dieses Rechteck erkennen. Das ist der Tempelberg, den wir vorher schon einmal als Zeichnung gesehen haben. Und rechts oben an diesem Kasten, was da so dranhängt, dieses kleine Teil, ist die Burg Antonia. Dort war der römische Kommandant, der römische Statthalter mit den Soldaten. In der Bibel wird das auch Prätorium genannt. Ich gehe jetzt gar nicht auf die anderen Einzelheiten ein. Vielleicht können wir auf der nächsten Folie das sehen. Jawohl. Hier ist es hoffentlich lesbar, erkennbar. Hier nochmal dieses gelbe Rechteck und rechts oben die Burg Antonia. Da befand sich Paulus. Wir sehen es vielleicht nochmal auf dem nächsten Bild. Seht ihr übrigens die Reste, die heute noch da sind. Ihr wisst ja, circa 12 Jahre später, nachdem Paulus diese Rede gehalten hat, wurde ganz Jerusalem zerstört durch den römischen Feldherr Titus. Die Juden machten einen Aufstand gegen die Römer. Sie wollten das Joch, die Besatzung der Römer, gewaltsam von sich loswerden. Und die Römer kamen und haben ganz Jerusalem, aber auch den Tempel zerstört. Wenn man heute schaut, die Reste der Burg Antonia sind auf dem nächsten Bild. Das ist hier der rechte Teil, diese Mauern, die noch über sind. Die Römer haben gründliche Arbeit geleistet. Ein Modell ist auf dem nächsten Bild zu sehen. So kann diese Burg wohl ausgesehen haben. Und ihr seht, da geht eine Treppe hinauf. Und es ist ein Bogen, ein Eingang dort zu sehen. Paulus stand also quasi auf den Stufen der Treppe. Und bei ihm die Soldaten, die ihn quasi tragen mussten. Er war ja gefesselt. Und dann unten das Volk. Und zu diesem Volk, das er liebte, für das er eiferte, aber mit Gottes Eifer, zu dem hat er gesprochen. Also hier hat es stattgefunden. Ja, Paulus ist jetzt gefangen. Der Hauptmann, er weiß nicht, was los ist. Er nimmt ihn mit hinein in diese Burg. Und ich darf euch vielleicht auch daran erinnern, da war auch der Herr Jesus schon drinnen und hat sich mit Pilatus unterhalten. Und dort wurde er auch verurteilt. Dort ist auch dieses Steinpflaster innen drin. Ja, Gabbata heißt es auf Hebräisch. Da war auch der Jünger des Herrn selbst drinnen. Ich weiß gar nicht, ob Paulus schon daran gedacht hat oder erst später in der Nacht, dass der Herr Jesus hier war und er dort zum Tode verurteilt wurde. Ja, bei Paulus war es jetzt so. Es heißt hier, als man ihn aber mit dem Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand. Und stellte eine Frage, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil? Und ich frage jetzt, ist es richtig, ist es klug, das zu tun? Ist es auch im Blick auf den Herrn gerichtet, weise so zu handeln? Paulus beruft sich hier auf das römische Bürgerrecht. Hätten wir nicht sagen können, aber Paulus, du hast doch im Kolosserbrief geschrieben, wir sind Himmelsbürger. Wir haben doch mit diesen irdischen Elementen, so heißt es dort, gar nichts mehr zu tun? Hat Paulus hier falsch gehandelt? Wenn ich das für Paulus so frage, dann wird es uns auf Erden auch oft so gehen. Wie stellen wir uns in diesem Fall zur staatlichen Gewalt, zur Obrigkeit? Die Merkmale eines Jüngers, was wir bei Paulus lernen können, sind, Paulus selbst hat die Obrigkeit als Dienerin Gottes angesehen, und zwar den Jünger zum Guten. Das heißt, dem, der Gutes tut, der soll auch gut behandelt werden. So schreibt es im Römerbrief. Und dieses in Anspruch zu nehmen, ist für uns klug und weise. Wir sind nicht, ich habe es mir so formuliert, die Prügelknaben der anderen. Wir haben auch als Erdenbürger, die wir ja immer noch sind, als Staatsbürger, das Recht auf eine gerechte Behandlung. Manchmal kommt ihr auf den Gedanken und sagt, ah, die Christen, mit denen kannst du alles machen. Die wehren sich nicht, die halten nach der einen Backe auch die andere hin und vielleicht sogar noch was. So ist es aber nicht. Ich glaube, Paulus hat sehr wohl gebetet und die Jünger auch, die dabei waren, die ihm jetzt nicht unmittelbar helfen konnten. Was soll ich tun? Er hat sich berufen darauf, dass er ein Römer ist. Das wisst ihr, denke ich, alle ganz gut, einige aus dem Geschichtsunterricht, andere vielleicht aus anderen Quellen. Einen römischen Bürger durfte man nicht einfach so gefangen nehmen ohne Anklage und ihn schon gar nicht misshandeln, damit er zu einer Aussage gedrängt wird. Das Misshandeln war ziemlich schmerzhaft. Paulus hat auch mal im 2. Korintherbrief etwas davon geschrieben, wie oft er geschlagen wurde. Es war ja so, dass die Römer zum Verhör einen Lederriemen oder eine Peitsche mit Lederriemen genommen haben und darin waren Knochenstücke oder Eisenteile eingebracht, die dem Körper schwere Verletzungen zugefügt haben. Die Juden haben gesagt, 39 Schläge sind genug. Ob sich die Römer allerdings daran gehalten haben, wissen wir nicht. Vor einigen Jahren, ich glaube 2004, gab es auch diesen Film, Die Passion Christi. Ich weiß nicht, wer ihn alles gesehen hat. Ich glaube, da konnte man sehen, welche große Verletzungen auch dieser Lederriemen oder diese Strafe nach sich zog. So, Paulus hat sich jetzt also auf das Bürgerrecht berufen. Dürfen wir das jetzt auch? Ich denke, es ist so. Ich glaube, Paulus schreibt uns das auch ganz deutlich im Römerbrief. Wir haben natürlich Rechte, wir haben auch Pflichten gegenüber der Obrigkeit. Und wir dürfen auch sagen, wo sind unsere Rechte? Oft werden sie uns vielleicht genommen werden, ja? Es gibt genügend Christen auf der Welt, da fragen die Staatsdiener nicht lange danach, welche Rechte man als Bürger hat, die werden einfach beschnitten. Das heißt aber deswegen nicht, dass es eine gerechte Behandlung ist. Wir sollen dann nicht genauso zurückschlagen, wenn uns Unrecht widerfährt. Aber vom Grundsatz her ist nicht nur der Ungläubige geschützt, sondern auch der Gläubige, wenn er Gutes tut. Ja, wie reagiert jetzt der Hauptmann? Sind wir auf der nächsten Folie. Was macht er? Fährt er fort? Nein. Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach. Ja, was sagt der Hauptmann dem Kommandanten, dem Statthalter? Hab Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Wir können quasi einfügen, den dürfen wir weder festnehmen ohne Urteil, noch ihn auspeitschen lassen. Denn sonst droht uns vielleicht das Gleiche, weil es Unrecht ist. Ja, wie der römische Legionär jetzt auf der nächsten Seite. Hier ist er allerdings in seinem Marschgewand. Ich denke, das hatte er damals vielleicht nicht an, was er alles mitschleppt hier. Also hier ist das Schild oder das Gepäck oder die Speere. Aber so mag er vielleicht ausgesehen haben. Unser Hauptmann, der jetzt zum Kommandanten geht. Und ich glaube, Paulus hat immer noch gezittert. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Stellen wir uns das mal vor. Die prügeln jetzt auf dich ein. Du hast schon genügend Schläge. und bist froh, dass dich der Mob nicht gelyncht hat. Und jetzt geht es darum, ob weitergeschlagen wird. Ja, dann heißt es, da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er, also Paulus, antwortete, ja. Also er hat es nochmal bestätigt. Ich finde es klug und es ist auch klug. Und der Befehlshaber erwiderte, ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Ja, das war damals üblich. Das gibt es auch heute. Ja, Korruption. Du konntest bestimmte Dinge kaufen. Dinge, die normalerweise für dich nicht zugänglich waren, die konntest du erwerben. Mit Geld. Und der Befehlshaber, er war kein Bürger Roms, jedenfalls nicht von Geburt an, sondern er hat sich das gekauft. Und jetzt, weil er bei Paulus gehört hat, er ist Römer, denkt er, vielleicht hat er es genauso gemacht. Dann wäre er korrupt. Vielleicht könnten wir ihn dann doch bestrafen. So mag vielleicht der Kommandant, der Statthalter, dieser Befehlshaber ausgeschaut haben, also hat schon ein prächtigeres Gewand. Und der hat sich jetzt zu überlegen, was mache ich jetzt, damit ich nicht selber angeklagt werde und einen, der behauptet, Römer zu sein, unverurteilt schlagen lasse. Ja, Paulus beharrt aber darauf, was er gesagt hat. Paulus aber sprach, ich dagegen bin sogar darin geboren. Also Paulus sagt, ich bin römischer Bürger von Geburt an. Aha, also nicht irgendwo gekauft mit Bakschisch, nein, ich bin es von Geburt. Oh, da lässt sich wohl nichts dagegen machen. Ja, deswegen auch die Reaktion jetzt. Sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich. Oh, jetzt haben die Beamten alle Angst, die Soldaten. Was mag das werden, wenn das rauskommt, wenn der uns vielleicht noch verklagt? Bestraft werden wollen wir nicht. Ja, warum? Steht dann im nächsten Teil. Nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war und weil er ihn hatte fesseln lassen. Klar, das war ganz klar nicht erlaubt. Und fassen wir mal kurz dieses zusammen. Paulus selbst hat die Obrigkeit als Beschützer von Leib und Leben angesehen. Und wir tun gut, es ihm da nachzumachen. Also ich bin froh, dass es sowohl eine Polizei wie eine Feuerwehr wie auch andere staatliche Einrichtungen gibt, die zum Schutz der Staatsbürger da sind. Weil es in manchen Ländern fast pervertiert ist, dass in manchen Ländern Christen von diesen Organen verfolgt werden, heißt es noch lange nicht, dass sie grundsätzlich verkehrt sind. Paulus lebte damals auch nicht in einer heilen Welt. Und trotzdem war es klug von Paulus, sich auf sein römisches Bürgerrecht zu berufen. Vielleicht haben wir aber auch mit etwas anderem manchmal zu tun. Jetzt habe ich von den Rechten gesprochen, die uns gerechterweise zustehen sollten. Wie ist denn mit unseren Pflichten? Jetzt mal. Welche Pflichten haben wir denn auch als Jünger des Herrn? Auch gerade der Obrigkeit gegenüber. Ich weiß nicht, darf ich das mal sagen? Ist es bei uns ein Problem, Ehrlichkeit beim Ausfüllen der Einkommensteuererklärung? Ich musste das jetzt vor circa 3 Wochen machen, bin also aufgefordert worden, die Zeit ist schon überschritten, ich soll sie also abgeben. Und es fällt mir zumindest deswegen nicht leicht, weil ich vieles gar nicht so gut verstehe, sage ich so. Da soll man bestimmte Dinge zusammenaddieren und dann etwas subtrahieren. Und in der Anleitung steht es auch schön drinnen, nur weiß ich nicht, bin ich so ein Sonderfall, aber ich finde unter Nummer 24 dann nichts eingetragen, aber unter Nummer 25 auf der Lohnsteuerkarte ist dann ein Betrag drinnen. Aber gehört jetzt, also ich glaube, das ist auch nicht gemeint, Ehrlichkeit. Nach bestem Wissen und Gewissen habe ich versucht, also das so auszufüllen und dann auch abgegeben. Dass das manchmal wirklich kompliziert ist und man oft nicht 100% sagen kann, ja gut, könnte man zum Lohnsteuerberater gehen, klar. Aber grundsätzlich, dass ich ehrlich bin, dass ich sage, ich gebe nichts an, was gar nicht stimmt. Ich glaube, da sind wir uns als Christen einig. Das gehört zum Merkmal eines Jüngers. Dass er klug ist, dass er wahrhaftig ist, dass er auf den Herrn schaut. Ein anderes Beispiel. Weiß ja auch nicht, wie es euch geht in der Arbeit oder Schule oder wenn ihr mit Nachbarn redet. Wie schnell wird geschimpft, wie schnell wird auch kritisiert gegen die Regierenden. Ich weiß nicht, fällt es euch da schwer oder leicht, sich dem zu enthalten, da nicht mitzumachen? Ja, es ist so wie beim Fußballspiel. Jeder ist der beste Trainer, aber wenn er es dann selber machen soll, ist wahrscheinlich genau andersrum. Dann fällt es auch nicht so leicht. Und ich denke, dass es heutzutage schwierig ist, zu regieren und vorzustehen und Verantwortung zu tragen für ein Land, für die Menschen. Deswegen besser ist es doch, nicht mitzumachen, sondern zu beten und sich zu dem Herrn Jesus zu bekennen. Wir haben es ja gerade gesehen beim Paulus. Er hat da nicht den Kaiser in Rom kritisiert, wie lasch der ist und dass es in Jerusalem passieren kann, dass da Leute wie er gelüncht werden vom Mob, sehen wir nicht. Er hat sich, und das sehen wir gleich, zu dem Herrn Jesus bekannt. Das sollten wir tun. Beten für die Obrigkeit, ehrlich, wahrhaftig sein, klug und weise handeln. Nichts herausfordern, wo keine Not besteht, aber trotzdem klar bekennen, wir gehören dem Herrn Jesus und wollen sein Wort halten. Ja, der Kommandant ist scheinbar nicht ganz klar gekommen damit. Und der grübelt jetzt nach, der überlegt sich, was mache ich jetzt in der Situation? Ist es wirklich verfahren? Es kann mir was passieren, es kann mich vielleicht sogar die Karriere kosten. Und Lukas schreibt uns jetzt weiter, da er, der Kommandant, aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl, den obersten Priestern samt ihrem ganzen Hohen Rat zu kommen, und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Der Hohe Rat ist uns auch bekannt. Also jetzt wechselt das Ganze. Paulus soll sich nicht mehr vor der weltlichen Obrigkeit verantworten, sondern vor der religiösen. Der Hohe Rat, die religiösen Führer im Judentum in Jerusalem. Und ja, na, ich denke, Paulus hat gebetet in der Nacht, bevor er da hingestellt worden ist. Herr, gib mir Gnade, dass ich rechter Zeuge für dich sein kann. Und wir sehen gleich, ja genau, auf dieser Folie, wie Paulus sich auch hier nochmal verteidigen wird und will. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Weiter kommt er nicht, denn es fällt ihm sofort einer ins Wort, aber der hohe Priester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Ananias, das wissen wir aus der Geschichtsschreibung, war zu der Zeit hoher Priester, zur Zeit Jesu war es Kaiphas, aber hier war es Ananias, und dieser Ananias, er war besonders korrupt, so sagen es die Geschichtsschreiber, und er war besonders brutal. Ja, und wie begegnet man so einem Menschen? Der will Paulus schlagen lassen. Ja, was sagt Paulus? Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. gibt auch getünchte Gräber, aber er sagt hier, du getünchte Wand. Und Paulus fährt fort, du sitzt da, um mich zu richten nach dem Gesetz und befiehlst mich zu schlagen gegen das Gesetz. Oh, ist Paulus jetzt über eine Grenzlinie hinausgeschossen? Hat sich Paulus zu weit hinausgelehnt? Ist er schuldig geworden? Lukas erklärt jetzt weiter, die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den hohen Priester? Und Paulus antwortet, da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert er den Mose, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Scheint uns jetzt erstmal komisch, dass Paulus sagt, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist. Aber vielleicht lag es daran, dass Paulus, so nehme ich jedenfalls an, ein Augenleiden hatte und der hohe Priester in dem Hohen Rat gar nicht seine Amtstracht anhatte, sondern so gekleidet war wie alle anderen, dass es Paulus gar nicht bekannt war, dass dieser Ananias der hohe Priester war. Das andere, dass Paulus auch sagen will, quasi so, anders formuliert, aber ein hoher Priester, wenn er richtig handelt, dann wird er doch nicht gegen das Gesetz einen Befehl geben und mich schlagen lassen. Auf jeden Fall, wie es auch immer war, bin ich überzeugt, dass das, was Paulus gesagt hat, ehrlich war. Es war wirklich so, er wusste nicht, dass dieser Ananias, wie er sich verhalten hat, hoher Priester war. Paulus kann jetzt fortfahren, sich zu verteidigen. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus den Sadduzäern, der andere aus den Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein. Nach langem kann Paulus auch nur rufen, auch nur lauter sein. Und da heißt es, ihr Männer und Brüder, ich bin Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Vielleicht hätten wir das jetzt anders formuliert. Also wenn ich heute begonnen hätte, ich bin ein Pharisäer, der Sohn eines Pharisäers, das wahrscheinlich eher negativ gesehen. Paulus sieht es aber nicht so. Er begründet es auch und sagt, ich glaube doch an die Auferstehung der Toten. Ich halte mich doch an das, was im Gesetz geschrieben ist. In dem Sinn bin ich Pharisäer. Ich übertrete nicht das Gesetz. Ich weiß nicht, wie er das dann noch erklärt hat. Auf jeden Fall lesen wir jetzt da von der Reaktion der Zuhörer. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Ja, begründet wird das von Lukas so, die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Auch solche Leute treffen wir heute genug an, die sagen, Wunder, vergiss es, dass Gott wirklich die Welt geschaffen hat, Märchen, also die glauben an nichts Außergewöhnliches, Übernatürliches. Solche Sadduzäer haben wir auch heute. Und dann gibt es auch die andere Partei, die sagt, nee, das ist schon richtig, das kann schon sein. Und wer weiß, Gott spricht manchmal auch durch einen Engel, das ist durchaus möglich. Und genauso war es hier, es entstand aber ein großes Geschrei. Und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Sehr interessant. Das war vorher scheinbar noch nicht so. Und dann fahren sie fort, wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir nicht gegen Gott kämpfen. Ja, die Pharisäer sagen, ist ja durchaus möglich, dass das von Gott kommt. Und dann wollen wir nicht dagegen sein. Ich fasse nochmal zusammen. Paulus, er wollte nicht von dem Hohen Rat gerichtet werden, er hat sich keines religiösen Vergehens schuldig gemacht. Der Vorwurf war ja nur konstruiert. Und deswegen, es war klug und auch ohne falsch, es war vernünftig, es war auch wahrhaftig von Paulus, sich als Pharisäer zur Auferstehung der Toten zu bekennen. Ja, was bedeutet denn das für uns? Wie können wir das umsetzen? Vielleicht sogar in den nächsten Wochen. Wenn du mal weitergehst, genau, mach auf die nächste Folie. Wir haben jetzt, heute Abend startet das Gemeindeprojekt. Dazu gab es ja Schulungsmaterial und ich denke, es gibt es immer noch. Und klug ist es, wenn wir das durcharbeiten und auch an den Terminen aktiv teilnehmen. Ich habe das Beispiel schon genannt in Apostelgeschichte 15. Da trafen sich die Gläubigen, da trafen sich diejenigen, die sahen, wir brauchen jetzt für alle Gemeinden eine einheitliche Richtlinie, einen gemeinsamen Weg. Und deswegen kamen sie zusammen. Und ich sage es mal so, ich habe es in unserem Hauskreis schon gesagt, nach menschlichem Ermessen war es wieder erwarten, dass eine solche Entscheidung, eine solch geistliche, gut begründete Entscheidung herausgekommen ist. Denn die, die dort waren in Jerusalem, die eiferten für das Gesetz und nicht für die Nationen. Also ich wäre hingegangen, wäre als Paulus, ich hätte mir durchgerechnet, so viele eifern für das Gesetz Moses. Vielleicht auch genügend mit falschem Eifer, die gar nicht wissen, was das Gesetz eigentlich sagen will. Da kann man gar keine Möglichkeit, dass die davon abweichen. Die werden das durchsetzen. Aber es war nicht so. Und deswegen wichtig, wir in unserem Gemeindeprojekt wollen ja auch, dass wir alle das mittragen können, deswegen durcharbeiten und teilnehmen. Ja, natürlich aktiv teilnehmen heißt für mich natürlich auch Hausaufgaben machen. Das heißt, auch unser Verständnis anhand der Bibel zu prüfen. Selbst wenn ich nicht immer dazu sage, ich gehe davon aus, dass das ein Jünger Jesu auch weiß. Ich habe noch ein Beispiel und dann bin ich gleich fertig. Wir haben auch heute von ProChrist gehört. ProChrist im nächsten Jahr, das bei uns mit veranstaltet werden soll, oder wo wir daran teilnehmen. Und ich denke mal, wir leben in einer Gegend, da haben wir viel mit Menschen zu tun, die Katholiken sind. Ich selber, ja, katholisch bin ich immer noch, ich bin nicht mehr römisch-katholisch, aber die allgemeine Kirche sehe ich immer noch als biblisch an. Ja, und jetzt nehmen wir an, wir haben einen Menschen hier, der ist Katholik, der glaubt an Gott, er glaubt an ein Leben nach dem Tod. Ja, dem kann ich hierin sicherlich zustimmen. Da fange ich nicht an, dem das abzusprechen oder auszureden. Ich selber glaube an Gott und ein Leben nach dem Tod, das glaube ich auch. Ja, was ich aber tun muss, wenn ich dann mit ihm spreche, es kann sein, dass wir auf das Thema Fegefeuer kommen, ich werde es nicht direkt jetzt gleich von mir aus ansprechen, aber wenn das denn so ist, dann werde ich ihm aber auch bekennen, dass die Heilige Schrift nicht von einem Fegefeuer spricht. Das erfordert die Wahrhaftigkeit. Ja, zwei Beispiele. Ich denke, ihr werdet da auch gefordert sein. Wie ist es denn mit Paulus weitergegangen? Und da lesen wir auf den letzten Folien, da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Soweit war es also schon im Hohen Rat, dass der Angst hatte um das Leben von Paulus, weil es da so heftig hin und her ging. Und deswegen lesen wir, und er befahl der Truppe, herabzukommen und ihn rasch aus ihrer Mitte herauszuführen und in die Kaserne, in Klammern, die Burg Antonia, zu bringen. Ja, und ich glaube, manchmal geht es uns auch so, da sind wir fix und fertig und dann brauchen wir das, was hier steht. Aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus. Ja, warum darf er getrost sein? Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Wir wissen aus dem Römerbrief, welch Herzensverlangen dieser Apostel hatte, in Rom einmal zu sein bei den Gläubigen und ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das war sein Wunsch. Gut, als Gefangener, ich weiß nicht, ob er sich das damals so gewünscht oder vorgestellt hat, aber Gott hat ihn getröstet durch das Wort. Dein Wunsch geht vielleicht nicht wie gedacht, aber er geht in Erfüllung. Ja, was können wir mitnehmen von heute? Letzte Folie. Was brauchen wir? Jakobus sagt, wir brauchen die Weisheit von oben und sie mangelt uns. In der Bibel wird es auch nur formuliert mit einem anderen Wort. Und da steht jetzt hier, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Ich halte mich nicht dafür, dass ich das aus mir selber heraus kann, mich klug und einfältig, ohne falsch, weise zu verhalten. Aber die Gnade des Herrn Jesus ist groß genug, dass wir es tun können. So steht es im ersten Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat. Da sagt er, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Und das wünsche ich auch euch, nicht nur für diesen Sonntag, sondern auch für die folgenden Tage. Amen.